Hi Miri.
Hi Janett.
Wir sind wieder da.
Ja, hat ganz lang gedauert.
Also ich glaube, für die Menschen, die uns hören, hat es wirklich nicht lang gedauert, aber für uns hat es verdammt lang gedauert.
Tatsache. Aber ich glaube, die bis zum Ende durchgehört haben, die wissen ja, dass wir nach dem Ende der ersten Staffel gesagt haben, vielleicht schaffen wir es ja, bevor wir irgendwie, keine Ahnung, bevor wir Januar oder Februar haben. Und jetzt haben wir einfach schon Mai und jetzt geht's weiter.
Du hast gesagt, ich weiß es noch ziemlich genau, weil du hast gesagt, ey, vielleicht schaffen wir das vor Weihnachten. Und das
ja, genau.
Und ich habe gesagt, naja, komm, Ostern. Und dann war es kurz nach Ostern.
Voll gut. Aber wir haben ja wieder was über uns gelernt und über unsere Gehirne, ne? Also, dass wir da auf jeden Fall zeitlichen Druck brauchen und dass dieses Nacharbeiten einfach für uns die Hölle war. So.
Ja, absolute Hölle. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt den kompletten Inhalt und müsst euch das Zeug wieder und wieder und wieder anhören. Das war richtig schlimm. Wir haben es vor allem mit Bodydoubling geschafft, oder?
Das ja, sehr zäh und wir mussten uns gegenseitig immer richtig pushen und in den Hintern treten. Aber ja. Und ich finde aber trotzdem nach wie vor gut, dass wir jetzt einfach die ganze Staffel online gestellt haben. Weil da, wie du schon gesagt hast, ne, manche ADHSler, die sind gar nicht so geduldig und dann vergessen sie quasi, dass man eigentlich irgendwie noch weiterhören wollte. Und so ist es total cool. Da kann man auch irgendwie so binge hören. Also so alles am Stück.
Und das war auch das häufigste Feedback, das ich bekommen habe, dass es
ja?
Ja, durchgehört wurde. Aber da kann ich vielleicht auch noch zu sagen, jetzt hört ihr mich anders als vorher. Denn eines der häufigsten Feedbacks war, oh Gott, dieser Ton. Und Leute, ihr hattet sowas von recht und es tut mir total leid. Es war auch für Miri und mich in der Post-Production so ein Krampf, weil wir diesen Ton halt auch verbessern mussten, der war vorher noch schlechter. Und es lag daran, eine absolute ADHS-Sache. Ich habe hier so ganz tolle Rode Mikros, die man ins Handy steckt, damit der Ton toll ist. Ja, also beste Vorbereitung. Und naja, dann habe ich das immer so schön angesteckt und wir haben natürlich nicht die Folgen nochmal nachgehört nach dem Aufnehmen, weil wir wollten ja vorankommen und die nächsten Folgen direkt machen. Und es gibt zu diesen Rode-Mikrofonen eine App. Und ich hatte diese App zwar installiert, aber dann nicht mal dran gemacht, weil die Mikros blinken ja schön und so. Und deshalb haben die einfach nicht funktioniert. Und ich habe die ganze Zeit...
sah aus wie eine professionelle Podcasterin, aber was den man nicht
Das ist so typisch für Technik und meine Form von ADHS. Also ich habe mir echt in den Hintern gebissen, aber ja, so war's.
Mir hätte es genauso passieren können, glaube ich. Also dieses dann noch eine App öffnen, wenn das schon blinkt, das ist wie, wer liest bitte die ganze Anleitung, wenn man schon das Gefühl hat, man hätte schon den ungefähren Dreh raus, dass man am Ende irgendwie das Regal richtig aufgebaut hat oder sowas. Ne? Also ich habe noch nie einfach direkt am Anfang in eine Anleitung geguckt, sondern immer erstmal geguckt, ob sich das nicht so erschließt.
Das hindert ja auch total am Vorankommen, sich eine Anleitung anzugucken.
So ist es. So ist es.
Ja.
Genau. Aber sonst, abgesehen vom Ton, glaube ich, haben wir echt ganz nettes Feedback bekommen. Ne? Also das, was so zu mir zurückkam, war auf jeden Fall, dass man uns vor allem gerne einfach zuhört. Also auch unabhängig davon, ob das jetzt voll das krasse ADHS-Thema ist oder wir einfach ein bisschen erzählen. Und deshalb wollen wir auf jeden Fall so weitermachen. Ne? Oder was sagst du?
Ja, ich fand, das Feedback war unterschiedlich. Also positiv, aber unterschiedlich. Also zum Teil war es das, was du sagtest, so, ich höre euch einfach gerne reden. Aber ich hatte auch so ein paar, die sagten so, oh Mann, ey, ich heule schon. Und ich bin erst in der ersten Folge, weil ich die ganzen Struggles kenne und sehe und manche Dinge auch nicht kombiniert habe vorher. Also vor allem zu diesen Hormonthemen und so.
Ja.
Und das war natürlich auch unser Anliegen, also irgendeine Form zu schaffen, dass man halt deeper als jetzt irgendwo auf dem Social-Media-Kanal darüber sprechen kann und halt die Vor- und Nachteile auch zeigt und nicht nur dieses Leidende, sondern auch das Leistende und dass es halt beides irgendwie zusammengeht.
Ja, total, total, das stimmt. Ja, ich hatte auch ein Feedback, ich glaube, sie kam ursprünglich über dich, aber sie hatte gesagt, dass sie, als sie den Podcast gehört hat, plötzlich eine Verbindung hergestellt hat zwischen etwas, was sie als Medikament bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das was mit der Endometriose oder sowas zu tun hat. Auf jeden Fall nicht so direkt offensichtlich für alle ADHS-Thema. Und dann daraus erschloss sie sich dann, wenn das einen Einfluss auf die Dopamineffizienz hat, dann erklärt das auch, warum seitdem die ADHS-Merkmale so viel präsenter waren bei ihr. Ne?
Ja. Genau, es geht da um so Gestagenprodukte und es gibt inzwischen ziemlich viele beliebte Antibabypillen, die halt ohne Östrogen und gestagenbasiert verschrieben werden. Und das hat aber leider den Nachteil für Leute, die sehr auf das Östrogen angewiesen sind, wegen der Dopaminregulation, dass es die hier runterdimmt, und das haben die wenigsten am Schirm. Und dieses Endometriose-Medikament funktioniert halt sehr ähnlich. Ist auch ein Gestagen-Medikament. Und das kann halt einfach sein, dass man dann stärkere ADHS-Symptome hat und keine Ahnung hat, warum man auf einmal halt nicht mehr so gut performt und funktioniert und warum alles so schwierig ist, und dann liegt es halt in sowas.
Ja. Oh, spannend.
Was ist sonst noch so in deinem Leben passiert, Miri? Weil wir haben uns tatsächlich auch sehr, 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 sehr wenig gehört.
Das stimmt, wir waren beide abgetaucht. Ja. Wir scheinen auch zyklische Wesen zu sein. Das ist echt so, aber das ist schön, dann haben wir jetzt wieder was zu erzählen. Also ich erinnere mich auf jeden Fall, weil wir das ja alles nochmal durchkauen mussten fürs Schneiden, dass mein Tinnitus mehrere Male präsent war und ich das so ein bisschen erzählt habe. Und da gab es jetzt keine Veränderung im Sinne von, ich habe keinen Tinnitus mehr, aber ich habe noch ein paar andere Sachen ausprobiert und jetzt habe ich tatsächlich hier ein Rezept, das muss ich dir erzählen. Da steht einfach Botox-Behandlung und Durchführung drauf.
Ja, okay.
Und ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals, aber auch vor allem nicht in meinen 30ern irgendwie was mit Botox zu tun habe. Aber das ist jetzt ein weiterer Versuch, unabhängig von dieser Beißschiene, die ich habe, weil die ja den Druck nicht nimmt, sondern nur die Zähne schützt sozusagen, da einfach den Muskel zu entlasten. Also es wird jetzt, also damit werden keine Falten irgendwie weggespritzt, sondern es wird tatsächlich dieser große Kaumuskel, vor allem dieser Masseter, wird sozusagen ein bisschen abgeschwächt, sodass die Drucklast sozusagen, die auf unter anderem die Muskulatur auch, die das Ohr betreffen, draufdrückt, dass die eben geschwächt wird. Und da gibt es ist jetzt wieder so ein Strohhalm, den ich nehme, aber da gibt es auf jeden Fall auch gutes Feedback, dass das generell auch zu diesem inneren angespannten und Nackenmuskulatur und so, dass das da eben auch Auswirkungen drauf haben kann bei denen, die diesen Bruxismus haben, also dieses Zähne aufeinander beißen oder Zähne knirschen nachts, weil das ja auch eigentlich ein sehr, sehr typisches ADHS-Thema ist.
Also ich wusste, dass das gegen Beißen halt gemacht wird und auch ja bei Migränepatientinnen häufiger. Ich wusste nicht, dass dein Beißen und der Tinnitus so stark zusammenhängen.
Ja, also das ist, was heißt so stark, ne? Also man weiß ja bis heute nicht so richtig, was ist denn jetzt die Hauptursache oder woher kommt das? Bei mir bin ich mir sicher, dass es auch stressrelevant ist und dass das eine Folge natürlich irgendwie aus verschiedenen Faktoren ist, dass ich den bekommen habe. Aber die Art und Weise, wie man jetzt da dran geht, ich habe ja jetzt wirklich sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert, ne? Also ich habe mich komplett rausgenommen eine Zeit lang, so gut es ging als Mama. Ich habe Osteopathie ausprobiert, ich war ganz oft beim Chiropraktiker und so weiter. Also ich habe dann diese ganzen Augentrainings und sowas habe ich gemacht, aber jetzt war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich einfach nochmal was anderes ausprobieren und das ist jetzt wieder eine Möglichkeit, um sozusagen zu versuchen, da Entlastung reinzubringen. Und ich bin gespannt.
Bekommst du das zeitnah jetzt irgendwann, oder?
Ja, genau. Weil ich da einen Termin bekomme. Also das ist ja immer eine Variable, die man nicht so richtig. Genau. Also ja, es wird wohl zeitnah sein. Ich kann dir bestimmt bald davon berichten.
Cool.
Ja. Und bei dir?
Also was mir jetzt zum Körper einfällt, ist, ich mache wieder Kraftsport. Und das ist tatsächlich für mich ein Riesenhebel, um besser mich zu fühlen und besser zu funktionieren. Also grundsätzlich mache ich das wegen Rückenstärkung. Aber es hat halt so viele positive Auswirkungen. Und ich habe, wenn ich gut drauf bin, dann mache ich solche Sachen auch zu Hause, aber das kriege ich im Moment nicht hin. Und deshalb habe ich ein stilles Fitnessstudio gefunden.
Weil
das finde ich super, super wichtig. Ich kann die meisten Fitnessstudios wirklich nicht aushalten. Ich möchte da schreiend rausrennen, weil mir das alles irgendwie zu laut ist und zu viele verschiedene Gerüche und es blinkt und so.
Ja.
Aber ich habe jetzt ein wirklich, es sind überwiegend Rentnerinnen.
Da sehe ich mich.
Das ist schön hell und still und das ist wirklich toll.
Ist das nur für Frauen?
Nee, das ist gemischt. Aber es hat schon so einen Gesundheitsfokus. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie, dass die hip oder viel auf Muskeln oder so sind. Also es hat den Nachteil, dass es sehr, sehr, sehr gerätelastig ist mit so ganz schlauen Maschinen. Da ich ja, wie du weißt, Alu-Fan bin von der Katrin Hamburg, über den wir viel gesprochen haben, finde ich ja eigentlich so ein freieres Training besser, aber finde ich hier halt nicht, wo ich wohne.
Ja.
Und das ist irgendwie ganz, ganz gut so. Ja, und dann hatte ich echt viele Coachy-Abschlüsse. Also es ist jetzt echt so eine ganze Welle. Die Alten sind fertig, die Neuen fangen an. Ich mache immer so Halbjahreszyklen mit denen, damit so ein richtiger Prozess irgendwie da ist. Und das war ganz schön, ja, auch bewegend bei denen, die aufgehört haben, weil, also wir schauen uns dann halt immer an, was die ursprünglichen Ziele waren und wo sie jetzt stehen und so. Und mich hat das wirklich richtig berührt. Das war richtig, richtig cool. Ich hatte zum Beispiel eine, die gesagt hat, also die kannte sich selbst auch schon sehr gut. Deshalb konnten wir wirklich sehr schnell und viel irgendwie bearbeiten. Und sie sagte, sie hatte irgendwie so in Ergotherapie und in Psychotherapie so viel, ja, Psychoedukation halt bekommen, aber sie hat es halt nie irgendwie langfristig umgesetzt bekommen und dass es für sie jetzt das Leben krass verändert hätte, weil sie zum ersten Mal halt irgendwie mit ihrem Gehirn arbeiten konnte und sich vorher halt immer wie so ein Loser gefühlt hat und jetzt irgendwie gemerkt hat, ist gar nicht so, ich habe halt immer nur die falschen Strategien so angewendet.
War die Psychoedukation, war das jetzt auf Neurodivergenz ausgelegt sozusagen? Was sie bekommen hat bei ihrer Therapie?
Teilweise. Also die Ergotherapie, wir haben hier tatsächlich eine extrem hervorragende Ergotherapie in Aachen. Mhm. Die machen wirklich ganz, ganz tollen neurodivergenten Content. Das ist absolut empfehlenswert. Aber es ist halt, du bekommst Wissen und du wirst nicht bei der für dich
angewandten
individuellen Umsetzung begleitet. Und das ist halt ein Unterschied.
Total. Da hatte ich auch einige, also ich habe nochmal viele so, bevor ich jetzt die neue Sisterhood-Gruppe öffne, viele 1:1 gehabt, in denen es auch nochmal so Richtung Diagnostik ging, wo ich die unterstützt habe. Und die meisten davon entweder waren oder sind in Psychotherapie. Und leider ist wieder, also es bestätigt sich einfach das, worüber wir schon die ganze Zeit sprechen, dass eben häufig dieses Gaslighting tatsächlich in dem Raum stattfindet, wo eigentlich die Heilung stattfinden sollte oder wo zumindest ja Themen aufgearbeitet werden sollten. Ne? Und wenn dann diese Frauen da sitzen, die eben immer wieder alles quasi von allen Seiten eh schon beleuchtet haben und reflektiert haben und das Gleiche dann nochmal mit dem oder der Therapeutin machen, dann wie du gerade sagst, dann kommt dieses, warum schaffe ich das nicht, warum passt diese Tools nicht zu mir, ne? Und das da hatte ich auch einige, ja.
Also das passiert auch und das ist auch bei anderen passiert, aber bei der war es nicht so, ne? Also es war
Ja, das klingt so, das habe ich nachgefragt. Psychoedukation, voll gut. Also ich will viel mehr solche Berichte hören.
Und deshalb konnten wir auch so schnell vorankommen, ne? Weil einfach so viel, ich kenne mich selbst, ich weiß, was geht, was nicht geht und so.
Ja.
Aber ich fand sie eben trotzdem mega cool und super schön für sie, aber auch super schön für mich als Feedback zu hören, dass es so viel gebracht hat.
Ja, cool. Grüne Ampel sozusagen.
Ja. Und dann hatte ich noch eine andere, von der muss ich auch noch kurz erzählen. Das haben wir abgeschlossen, das Coaching. Und ich hätte mir Ausgänge in verschiedene Richtungen vorstellen können. Und tatsächlich hat sie mir nach ein paar Monaten geschrieben, ich kann das jetzt nicht genau sagen, was sie verändert hat, aber sie hat so eine ultra krasse Lebensentscheidung getroffen in so einem Bereich, sowas wie ich wechsle meinen Beruf oder ich ziehe eine andere Stadt oder ich beende meine Partnerschaft. Also so eine große, große Lebensentscheidung. Mhm. Und wir hatten aber über dieses Thema, das kam dann nur am Rande im Coaching vor. Also das war nicht Bestandteil des Coaching-Prozesses. Und dann hat sie geschrieben, sie ist so happy, dass sie das so gemacht hat. Und auch wenn wir nicht darüber gesprochen hätten, hätte sie mich immer im Ohr bei allen Dingen, ob das wirklich, wirklich gut für sie sei.
Voll gut.
Ja, das fand ich auch total schön. Und dachte mir, eigentlich brauchen wir alle so ein Männchen, das uns immer wieder fragt, ist das wirklich gut für dich? Und dann konnte ich mir das so richtig vorstellen, weißt du, wenn du auf der einen Seite dieses gute, wie gute Engel, böse Engel, ne, hast, was ist wirklich gut für dich? Und der Böse ist halt dann das, was ist so gesellschaftlich normal, wie sollte es sein, ne? Und auch häufig lassen wir uns ja dann doch von dem anderen da überstimmen und finden deshalb leider nicht den Weg, der für uns einfacher, leichter und erfolgreicher ist.
Ja. Voll. Ich finde diese Frage, ist das gut für mich? Das ist ja, also häufig scheitert es noch an dem Punkt dieser Umsetzung, weil dieses, ich sage immer in den Seminaren, dass mehr Wissen ja nicht gleichzeitig mehr Kapazitäten bedeutet. Ne? Ja. Aber man braucht ja das Wissen, um überhaupt einordnen zu können, ach so, deswegen sind meine Kapazitäten anders oder deshalb muss ich meinen Alltag anders einteilen. Ne? So Stichwort nicht nur nach Zeit, sondern auch nach Energie einteilen und so weiter. Und für diese Umsetzung fehlt es, glaube ich, an ganz vielen Stellen einfach an, ja, sag ich mal, an Austauschfeldern, wo das stattfinden kann, wo man auch immer wieder selber, sag ich mal, sich selber reflektiert, bin ich jetzt gerade wieder in so einem People-Pleasing-Ding? Muss ich das denn überhaupt auch noch machen oder darf ich es anders machen? Ne? Und da, glaube ich, kann man das vielleicht ist das die größte Stellschraube, nachdem man verstanden hat, warum oder wie man anders tickt. So diese Umsetzung, was mache ich jetzt damit in meinem Leben? Was kann ich verändern? Was kann ich vor allem streichen? Was kann ich anders machen? Wo kann ich eine klare Grenze ziehen, ohne dass sie mich verletzt oder andere, weil ich plötzlich weiß, warum das so ist, ne?
Ja, aber meistens ist ja da, wo der größte Widerstand ist, wenn man eine Grenze setzt, dass das der Ort ist, wo es am dringendsten notwendig ist, ne?
Ja, klar.
Eine Grenze zu setzen. Ne? Und ich finde häufig, wenn Kapazität und sowas nicht erweiterbar scheint, ist es aber häufig trotzdem so, dass man so in so einem Sumpf ist der Annahmen über sich selbst und über das Umfeld, ne? Und so eine Frage, ist das wirklich so, kann dann echt gut helfen, nochmal zu gucken, ob das denn echt eine unumstößliche Wahrheit ist, die ich mir da selber erzähle, warum irgendwas nicht doch anders gehen könnte.
Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil solange man in diesem Sumpf drin steckt, ist es schwierig, auch überhaupt über neue Möglichkeiten nachzudenken, weil man denkt, ich kann jetzt nicht noch mehr, ich kann jetzt nicht auch noch das und das entscheiden oder sowas, ne? Gerade wenn man so entscheidungsmüde ist. Und da hilft auch wieder die Psychoedukation, weil wenn wir checken, dass wir so total interest-driven Brains haben, die begeisterungsfähig sind, ist das ja auch ein Schlüssel, um neue Kapazitäten freizuschalten manchmal, ne? Dass man dann doch sogar mehr Leichtigkeit hat, obwohl man, sag ich mal, eine Sache noch mehr bearbeitet, ja.
Bringt mich gerade auf den, ich hatte heute Morgen tatsächlich einen WhatsApp-Austausch mit einer Hörerin von uns, die mir einen Zeitungsartikel geschickt hat, wo sie sich irre aufgeregt hat über einen Mediziner, der in dem Diagnostikgebiet tätig ist. Mhm. Und der Artikel war schon so ein bisschen gefärbt. Ne? Also da standen so ein paar Sätze drin, die nicht die ich für nicht korrekt halte. Und das Thema war halt vor allem, wir diagnostizieren nur Leute, die unter so einem großen Leidensdruck sind, dass sie halt auch nicht wahnsinnig leistungsfähig sind. Und die Hörerin von uns hat sich darüber richtig aufgeregt, dass diesem quasi allen neurodivergenten Menschen Leistungsfähigkeit abgesprochen würde. Mhm. Was ich total nachvollziehen kann, ich fand so den Artikel so semi ausgeprägt, weil es gab auch wieder Beispiele von Leuten, die sehr erfolgreich sind und neurodivergent sind. Aber diese Gleichzeitigkeit von Leistungsstärke, aber auch eben großem Bedarf an anderen Methoden und wieder Aufladen und so, diese Parallelität, die würde ich mir auch so sehr wünschen, dass es mehr irgendwie in die Gesellschaft getragen wird. Und ich habe ja irgendwie auf meinem Account im Moment ziemlich viel Judith Holofernes, wir sind Helden-Content.
Ja. Das merkt man gar nicht, dass du dich sehr für sie interessierst.
Weil ich finde, wir brauchen mehr so Role Models, die schon gesellschaftlich akzeptiert als erfolgreich und leistungsfähig so gebrandet sind und dann sagen, übrigens, ich neurodivergent und hat auch Nachteile, aber hat halt auch große Stärken. Und dieser Sorte brauchen wir halt mehr öffentlich.
Total. Und hier, um kurz bei Gesellschaft und Politik zu bleiben, deshalb sind halt so Aussagen von unserem Bundeskanzler so schwierig, gerade für diese Neurodivergenz-Bubble, wo eigentlich für diejenigen, die es halt fühlen und immer wieder in diesem Ausbrennen, wieder rauskämpfen, wieder neu anfangen, ausbrennen und so, die in diesem Kreislauf immer drin sind, ne, macht es halt wirklich keinen Sinn, eine Woche nach Zeiten sozusagen einzuteilen und innerhalb zum Beispiel von einem Monat halt sozusagen ein Schema durchzuziehen, ne? Weil wir eben manchmal so krass leistungsstark sind, wenn wir die Freiräume bekommen, das auf unsere Weise, zu unseren Zeiten, in unseren Möglichkeiten sozusagen zu machen. Und gleichzeitig eben auf der anderen Seite dann eben Dinge nicht gut machen oder die uns auch ausbremsen in unseren Fähigkeiten, die eigentlich ja total wertvoll für zum Beispiel so ein Unternehmen sein könnten, die uns dann belasten, weil man von diesem Superpower-Ding ganz oft erwartet, du sitzt dabei, du machst alles wie die anderen, aber du bist auch noch super mehr. Also, weil du bist ja noch, dein Gehirn ist ja noch leistungsstärker, ne? Und das ist einfach so ein krasser Irrglaube, dass man alles wie die anderen macht und on top noch irgendwie so eine Superpower hat, sondern Fakt ist ja, dass wir einfach massiv eingeschränkt werden, zum Beispiel von, sag ich mal, diesem klassischen Meeting-Ding, ne? Wenn das so abläuft wie, ich sitze einfach nur Zeit ab, ich habe sofort verstanden oder auch nicht, weil ich voll weggezoomt bin, was hier gerade besprochen wird. Man hätte das vielleicht auf eine andere Weise oder wenn ich nicht dabei gewesen wäre als 5 Minuten Quickie sozusagen, hätte man das für mich zusammenfassen müssen, damit ich weiter leistungsfähig bleibe, ne, und leistungsstark. Mhm. Ja.
Das hatten wir übrigens, ich habe 2 Fortbildungen in der Zeit gemacht in England online. Mhm. Eine über Executive Function, also Exekutivfunktion, das heißt, wenn ich was mir vornehme, ziehe ich es auch durch, jetzt mal ganz grob gesagt. Also mir ist klar, dass du das
ja, schon klar. Ich habe da schon einen Gott.
Ja. Und eine über ADHD, also ADHS. Und da waren auch so verschiedene Beispiele dabei zum Berufskontext. Und also, dass zum Beispiel im ADHS-Bereich halt so Meetings on screen schwierig sein können, wenn die ganze Zeit man die Kamera anhaben muss. Und dass es halt auch total entlastend sein kann, wenn man halt das im Team kommuniziert, dass man halt und so die Kamera halt ausmacht oder überwiegend. Und das fand ich einen sehr, sehr pragmatischen Hinweis.
Ja.
Und ja.
Das ist das, was ich in den Sisterhood-Gruppen immer am Anfang sage. Wenn ihr die Beine verknoten wollt, wenn ihr dabei bügelt oder mit dem Hund geht oder so, dann macht einfach, also ihr müsst die Kamera nicht dauerhaft anlassen, ne? Auch wenn es natürlich schön ist, wenn ich nicht alleine in dem Raum sitze und da irgendwie so vielleicht 1-2 Gesichter mir so ein bisschen visuelles Feedback geben können. Aber das, da habe ich direkt eine Anekdote zu. Ich habe an einem Webinar teilgenommen, will gar nicht jetzt irgendwie tiefer drauf eingehen, wo oder bei wem das war, aber für mich war aufgrund der Tatsache, dass alle ihre Kamera anhatten, so krass offensichtlich, dass der Gastdozent, der ein Psychologe ist, so dermaßen fehl am Platz da war, weil er einfach, also es war einfach gefühlt überhaupt gar nicht seine Liga von dem, was er halt weiß, wenn man im Verhältnis dazu steht, welche Fragen er da beantwortet hat und wie lang und zäh das war. Und ich, mein Job quasi war da, die ganze Zeit herauszufinden, warum bin ich in diesem Seminar? Das ist irgendwie, macht für mich kaum Sinn. Warum habe ich mich dafür angemeldet? Weil dieses Wissen einfach so krass oberflächlich und so, ich habe wieder gedacht, was bin ich für eine Imposterin, dass ich das überhaupt jetzt gebucht habe? Ja. Dass ich dachte, so, egal. Fakt war danach, ich bin danach irgendwie mit ihm so ins persönliche Gespräch gegangen noch über Instagram, es war super sympathisch und ich habe ihn dann einfach frei rausgefragt, warum er da denn drin saß, ne, weil ich das Seminar auch nur wegen ihm gebucht hatte und ja, kam raus so, dass es im Grunde ja irgendwie so eine Art Freundschaftsdienst dann war, ne, und das er eigentlich da schon gespürt hat, dass er dann nicht, er sagte so, war das so offensichtlich? Und dann habe ich so, für mich ja, ne? Also für die anderen vielleicht nicht, die da drin saßen, aber ich konnte quasi kaum irgendwas anderes denken, weil das aber auch so langweilig war, kaum irgendwas anderes beobachten, als seine Körpersprache zu lesen, obwohl man ja wirklich nicht viel sieht, so, ne? Man, also jeder sitzt halt in einem kleinen Ausschnitt an seinem Computer. Aber es war so ganz offensichtlich, wo ich nochmal dachte, ja krass, ich bin halt einfach, also es ist halt, das ist das, was ich gut kann, ne? Scannen und einordnen und dann meine Schlüsse ziehen. Ne?
Ich finde deshalb, also das habe ich halt auch häufiger, wenn ich ja solche Sachen halt sehe und lesen kann. Und manchmal ergibt sich das ja dann im Gespräch, dass es irgendwie Sinn macht, das auch mitzuteilen. Ich möchte ja halt auch nicht, dass der andere denkt so, oh mein Gott, voll bloß.
Nee, gar nicht.
Und
ja.
Das haben sich schon alle in dem Raum gedacht.
Ja.
Und wenn ich sowas mache, dann leite ich das meistens auch schon ein mit, ich bin mir sicher, es haben nicht alle gemerkt, so.
Ja, ja. Ja, ja, so habe ich es, glaube ich, auch formuliert. Also war ein total nettes Gespräch. Wir haben uns auch danach noch weiter ausgetauscht und so. Und das war, also das hat er mir, glaube ich, gar nicht übel genommen. Im Gegenteil, es war eher so ein, eine Verbündete.
Wie schön.
Ja. Das war richtig cool. Genau.
Ja, ich habe mir übrigens vorgenommen, Miri, dass wir irgendwie, damit unser schöner Podcast, der jetzt schon wirklich tolle Hörerinnenzahlen hatte, und es haben sich auch Leute bei dir und bei mir und so gemeldet, aber irgendwie möchte ich natürlich, dass der noch bekannter wird und du da ja auch. Mhm. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, dass wir irgendwie gucken, zu Gast in anderen Podcasts zu sein. Und ich dachte, vielleicht ist es auch ganz gut, das hier mal zu erzählen, weil vielleicht über 3 Wege ist jemand von euch da, der sagt, oh ja, da in diesen Podcast, da würdet ihr toll reinpassen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe letztens wieder Paula Lieben lernen gehört. Das ist so ein Podcast, wo es über Beziehungen geht, ne? Also eine Hörerin kommt zu Paula Lambert und erzählt da, was ihr so passiert ist. Und ich habe beim vielen gedacht, so, ey, ihr redet gerade nicht über ADHS, aber es ist eine typische Liebesgeschichte. So. Ja. Und ich finde, es ist so super wichtig, dass man erfährt, dass es etwas, dass es Hyperfokus auf Personen gibt. Ja. Und dass es nicht nur auf Sachen sein kann und dass es halt häufig auch zu extremem Liebeskummer führt und es einfach schon hilfreich ist, das zu dechiffrieren zu können, ne? Ob das jetzt ein Hyperfokus oder ein echter Liebeskummer ist. Und ich habe ja aus meinem langen Leben Anekdoten dazu erzählen. Und ich werde Paula Liebenlern mal anschreiben, ob sie Lust hat, dass wir da ein kleines Interview machen. Und vielleicht fallen euch und uns ja noch ein paar mehr Ideen.
Ja. Was uns natürlich auch total hilft, ist einfach dieses Abonnieren oder vielleicht sogar eine Bewertung dalassen und den Podcast empfehlen. Ne? Also weil gerade auch wenn wir sind ja noch total am Start oder am Anfang, haben jetzt zwar die zweite Staffel angefangen, aber es macht uns total Freude. Wir würden gerne mehr damit machen oder da auf jeden Fall dranbleiben. Und da ist euer Feedback total wertvoll und wichtig, damit das die Runde macht. Und genauso, wir haben es nicht abgesprochen, ich spreche es einfach mal aus, wenn ihr Vorschläge habt, was ihr unbedingt mal hier thematisiert haben wollt, dann schreibt uns das auf jeden Fall, weil wir ja auch, wenn wir etwas spannend finden, das auf jeden Fall gerne in den Podcast-Bedarf aufnehmen, denke ich.
Super guter Punkt. Ja. Und wenn wir jetzt gerade schon bei diesen Werbeblogs sind,
dann wird auch eine Musik angespielt.
Wir bekommen immer wieder auch Nachrichten, kann man bei euch noch ein Coaching machen? Ja, natürlich könnt ihr das. Und auch von weiter weg. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch eine Coachie, die aus Stuttgart nach Köln angereist ist fürs Erstgespräch, weil ich mache die Erstgespräche in Präsenz. Siri macht auch ganz viel online. Also natürlich, meldet euch, wir sind da.
Auf jeden Fall.
Noch was Größeres vor, ne? Mit
deiner Ja, Zeit. Genau. Ich habe im Januar und Februar habe ich ja zwei parallele Sisterhood-Gruppen geleitet, zwei Monate lang und habe danach so einen Strich drunter gemacht und habe geguckt, okay, was hat jetzt gut funktioniert, was war wirklich was war passend für die Frauen, die da drin waren und was würde ich gerne verändern und wo lerne ich draus sozusagen, dass ich es beim nächsten Mal anders mache. Und jetzt starte ich im Juni die neue Gruppe, wo ich das alles so ein bisschen mehr, noch neurofriendlier gestalten werde, wo zum Beispiel die Themen nicht quasi in einer Session sozusagen ganz viele Themen besprochen werden oder ein Deep Dive nicht gleichzeitig auch Austausch bedeutet, weil das eben häufig das war, wo man am Ende gedacht hat, boah, jetzt habe ich irgendwie so viele Geschichten gehört und wollte eigentlich ja zu diesem einen Thema was für mich rausnehmen, ne? Und wird das einfach ja so aufbauen, dass die Frauen reinfühlen können, wie viele Kapazitäten habe ich, möchte ich mir das vielleicht später angucken und dann wie in so einer Art Bereich sozusagen, wo sie das dann anklicken können, können sie sich aussuchen, okay, das ist jetzt gerade mein Thema, da will ich tiefer rein sozusagen oder ich will unbedingt im Austausch dabei sein oder sogar in so einem Hotseat-Coaching, wo es darum geht, nicht quasi alle einzeln so ihre Themen zu beleuchten, sondern dass eine Frau mir, dass ich quasi in ein 1:1 gehen kann und alle anderen davon mit profitieren, weil da immer was für einen selber drin steckt. Ne? Also ganz viele Themen, selbst wenn man im ersten Moment denkt, das ist gar nicht mein Thema, ploppen dann plötzlich so Sachen auf, wo man denkt, ja krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht, das will ich auf jeden Fall in meinem Alltag irgendwie auch integrieren oder da will ich was verändern oder da habe ich einfach was für mich gelernt über mich, obwohl es nicht um mich ging. Ne?
Genau. Das ist ja meistens ein Riesen-Learning, ne? Dass man irgendwie eine andere Geschichte hört und dann doch die Parallelen irgendwo sehen
kann. Total.
Können bei den anderen ja auch besser ja die Schwachstellen erkennen und Lösungsansätze sehen als bei sich selbst. Das ist ja viel schwieriger.
Genau, total. Und ich hatte eben Januar, Februar war es so, dass das manchmal sehr überladen war, dass eben alle dann nochmal so von sich erzählt hatten. Und ich will das einfach aufsplitten zum Beispiel. Also ein Beispiel von dem, was ich ändere, ne? Dass man einfach sagen kann, okay, heute all in sozusagen dieses eine Thema. Wer möchte das sozusagen für sich besprechen? Und Frauen sind halt also wenn wir Frauen zusammenkommen und dann so einen schützenden Raum bilden, es ist einfach so krass, wie viel da einzeln für jede da mitgenommen werden kann, weil wir das so schlau adaptieren können und weil wir so viele Sachen daraus lesen, die wirklich vielleicht gar nicht ausgesprochen werden. So wie jetzt die Hörerin, von der wir ganz am Anfang heute gesprochen haben, die gesagt hat, ey, da ist mir irgendwie so ein Licht aufgegangen. Wir haben zwar nicht direkt drüber geredet, aber sie hat dann quasi die Schlüsse draus gezogen. Und das war für sie die Information sozusagen, die sie gebraucht hat, um Leidensdruck erstmal zu sehen oder auch einsortieren zu können und dann zu schauen, was mache ich jetzt damit? Wie kann ich mir das wieder leichter machen? Ne?
Genau. Ich habe dir noch eine sehr leichte Geschichte mitgebracht für den Abschluss. Und das war, also ich habe es, glaube ich, noch niemandem erzählt, aber ich musste so über mich selber lachen, weil ich es so typisch ADHSig fand. Also, Situation. ich war mit dem Hund spazieren und hatte das Auto von meinem Freund mit. Ja, also das ist so ein neues Auto und auf das Auto muss man aufpassen und so. Ich passe auf dieses Auto so gut auf, wie ich kann, aber ist halt manchmal dann doch irgendwie, ne? Mhm. Auf jeden Fall, ich habe den Hund in den Kofferraum gepackt. Ich habe den Kofferraum zugemacht und dann meldet das Auto und das konnte ich durch die Scheibe sehen, als ich dann am Fahrer, an der Fahrersitztür stand. Schlüssel liegt im Auto.
Oh.
Und ich kriegte diese Tür nicht mehr auf.
Also ein weiterer Klassiker.
Ja, so scheiße. Und dann ja. Vor allem, also der Hund war ja schon drin. Ich kam ja. Keine Tür mehr drin und dachte so, okay, das Letzte, was ich offen hatte, war der Kofferraum. Vielleicht kriege ich den ja noch auf. Den Kofferraum bekam ich auf. Aber ich wusste natürlich auch nicht, wo ich jetzt im Auto diesen Schlüssel hatte. Also habe ich irgendwie den Hund festgebunden, weil der konnte sonst auch auf die Straße springen.
Ja, gut. Krisenmanagement.
Es hatte auch noch geregnet. Also ich hatte eine richtig dicke, fette Regenjacke an und bin durch den Kofferraum auf den Rücksitz geklettert.
Natürlich.
Um da überall den Schlüssel zu suchen und zu merken, da liegt er nicht.
Oh nein.
Und dann bin ich wieder zurück und dachte, Moment, fühl mal deine Regenjacke durch, die ich aber, ich bin nicht mit der Regenjacke durchgeklettert, sondern die hatte ich neben den Hund gelegt.
Ja.
Und dann war der Schlüssel tatsächlich noch in dieser Regenjacke, die ich aber vorher noch anhatte. Also ich dachte so, scheiße, du hast irgendwie während des Spaziergangs die ganze Zeit den Schlüssel im Auto gehabt, da war natürlich Portemonnaie und alles drin, ne? Habe ich mir natürlich voll zugetraut, aber also ich war schlauer, als ich dachte, ich hatte ihn mit in der Regenjacke.
Also war es eine Fehlermeldung vom Auto, oder?
Nee, weil du warst hatte die ausgezogen, die Regenjacke, und neben den Hund gelegt.
Ah.
Also war im Auto das richtig so.
Ja.
Ich glaube, es war wieder so ein Bild für die Götter, wie diese Frau durch den Kofferraum in das Auto
kriegt. Oh Gott. Also, aber es ist gut gegangen.
Aber ich finde, es ist eben so typisch ADHS-ig so.
Ja.
Also, ne? Also du traust dir in dem Moment alles zu.
Total.
Du findest natürlich irgendwelche Lösungen, auch wenn sie noch so verrückt aussehen. Aber ich hatte schon ordentlich Panics, ja.
Ja, und ich bin das andere Extrem, was halt 200 Mal checkt, wo der Schlüssel ist und dann sich quasi so Controlletti-mäßig ständig damit selber ärgert und dann guckt, ob sie auch 5-mal abgeschlossen hat und so, richtig bescheuert. Also ich bin, aber mir passiert sowas auch natürlich manchmal. Also ich habe es letztens auch noch Tür zu und zu meinem Sohn gesagt, scheiße, direkt, also Tür zu, und in dem Moment, wo die zugefallen ist, wusste ich, ich glaube, den Schlüssel, den hatte ich eigentlich in die Tür gesteckt und da steckte er nicht. Und ich habe gedacht, wieso traue ich? Wie kann das passieren? Das sind so diese Griffe, die ich immer genauso mache. Und der grinst mich an und zeigt mir den Schlüssel, den er selber abgezogen hat.
Aber ich finde, also da war es immer so Signale für, ey, wo stehe ich denn gerade, ne? Wie geht's mir gerade? Also ich weiß, als ich im Umzug war, von der einen in die andere Wohnung, und das war wirklich eine Scheißzeit, auch wegen anderen Dingen. Ich habe, glaube ich, in 2 Wochen 3-mal den Schlüsseldienst.
Oh nein, ja, und ich habe mich in den letzten 2 Tagen, habe ich mich, glaube ich, 5-mal an der Türklinke gestoßen, weil ich das nicht richtig, also hier, ne, Propriozeption und so, das sind dann auch wieder so Anzeiger von, du schläfst nicht genug und du bist zu sehr in deinem Ding gerade drin, guck mal, was noch so wichtig ist, ne, weil ich gerade die ganze Zeit mit diesem Homepage-Ding da am Arbeiten bin. Genau. Naja.
Ich habe noch einen Hinweis dazu, und das hat auch was mit Elternschaft zu tun. Mhm. Und zwar, meine Tochter ist ja Teenie, also schon was größer. Und eine Freundin von ihr hatte sich ausgeschlossen und hat richtig Ärger von ihren Eltern deshalb bekommen. Durfte dann irgendwie sich nicht mehr mit den Freundinnen treffen und so. Und dann hat sie mit der anderen Freundin im Park gesessen und hat sie mir hinterher erzählt und erzählt. Und dann haben sie sich unterhalten, dass sie froh sind, dass sie nicht solche Mutter treffen.
Oh.
Die wegen sowas Strafen auszusprechen würden. Und für meine Tochter war das so irritierend, dass sie mich gefragt hat, das würdest du doch nie machen, oder? Ich so, nee, natürlich nicht. Also es ist doch auch schon zigmal passiert.
Ja.
Das fand ich ganz schön. Also weil es so so was Vertrauensvolles ist, ne?
Voll. Ich hab das manchmal andersrum, dass ich, also ich sag meinen Kindern immer, es ist doch nicht schlimm, wenn was passiert. Also wie, keine Ahnung, jemandem fällt ein Glas runter oder so, ne? Also es sei denn, es wäre jetzt ein Wutanfall gewesen, dann muss ich natürlich mal vielleicht mal überlegen, ob ich noch 3-mal atmen muss, bevor ich reagiere. Aber sowas passiert halt ständig so, dass man so schusselig irgendwie, dass einem da, ja, zum Beispiel mal so ein Glas umkippt. Und ich bin immer die, die dann sagt, das ist doch nicht schlimm, das kann doch passieren, ne? Kann man doch wegwischen, schlimm sind andere Dinge und so. Und wenn mir selber sowas passiert und ich dann sage, oh Mann, ey, das ist so dumm von mir, ne? So, und dann sowas mir rausrutscht, ist halt voll schön zu sehen bei meinen ja noch relativ kleinen Kindern, wie die dann eben meine Position sozusagen einnehmen und sagen, ist doch nicht schlimm, Mama, das kann doch jedem mal passieren und so, ne? Ja, dann denke ich auch immer, oh Gott, hat bisschen gewirkt. Hat gewirkt, ja genau. So, bei allem, was wir in unserer Mutterschaft bestimmt alle irgendwie verkacken und uns dafür ärgern, sind das so schöne, schöne Momente, wo man denkt, ja, du machst bestimmt auch Sachen richtig.
Das stimmt.
Genau.
Coole erste Folge.